Wir steigen in die Materie ein. Es gibt zunächst mal eine Begrüßung. Herzlich willkommen zurück, mal wieder erneut zu unserem Podcast, wo wir uns auf die feine Art unterhalten. Die Wohlfühl-Oase der Spark Art Fair, wie ich immer gescherzt habe. Und das ist jetzt tatsächlich der letzte Podcast, den wir hier vor Ort aufnehmen. Mir gegenüber sitzt kein anderer, kein zweiter als Jan Gustav Fiedler selber. Er schmunzelt, er lacht selber. Es ist jetzt für dich natürlich hier sozusagen die Entlastung pur, denn die Messe ist vorbei.
Ich liebe es, dass du mich als Jan Gustav Fiedler vorstellst, ohne meine Funktion zu benennen. Also es wüsste die Welt bereits, wer es ist, wer ich bin. Also ich fühle mich geschmeichelt, aber vielleicht als Kontext, ich bin künstlerischer Leiter der Messe und entdecke jetzt tatsächlich am Sonntagabend um 18.15 Uhr diese Wohlfühloase. Also hätte ich das gewusst, wäre ich hier schon wesentlich früher vorbeigeschaut.
Haben wir 6 Folgen aufgenommen zusammen. Ja, der Jan Gustav Fiedler, der mir hier gegenüber sitzt, ist, muss man ja vielleicht auch vorweg sagen, kann man ja auch, wir sind ja der Podcast der Transparenz, wir kennen uns persönlich und wir sind sozusagen hier natürlich jetzt in einem professionellen Rahmen zusammen und müssen aufpassen, dass wir uns nicht im privaten Schnack verlieren. Falls das so ist, weise mich gerne darauf hin, Jan, wie gerade eben schon. Du bist künstlerischer Leiter, auf jeden Fall. Du bist es auch nicht alleine. Wir werden sowieso gleich auch nochmal ein klitzekleines bisschen in die Infrastruktur rein. Aber bevor wir jetzt da wirklich schon in die konkrete Materie hineinsteigen, sag doch erstmal ganz kurz, wie fühlst du dich jetzt, wo die Messe vorbei ist?
Ich muss jetzt tatsächlich einmal kurz, es gibt kein Gefühl, dass das beschreibt. Es ist eine unglaubliche Leere, gepaart mit unglaublicher Vorfreude aufs nächste Jahr, mit 1000 Gedanken und tatsächlich 700 ungelesenen E-Mails und zu wissen, dass ich in 2 Tagen wieder in den Flieger steige, um direkt weiterzumachen. Also ich muss mich erstmal kurz sortieren, deswegen im Finnischen gibt es bestimmt ein Wort dafür, oder aber in der deutschen Sprache fällt mir dazu keins ein. Aber sehr, sehr gut. Es war eine fantastische Messe und hat alle Erwartungen übertroffen. So, wenn man es mal runterbrechen will. Also Erwartungen übertroffen, dieses Gefühl kennt man ja aus vielen Lebensbereichen. Das spüre ich gerade.
Ich glaube, im Fußball würde man auch sagen, nach der Messe ist vor der Messe. Ne? Also wir sind ja im Prinzip jetzt nicht abgeschlossen und vergessen, was jetzt passiert ist die letzten 3 Tage, sondern für manche Galerien geht es jetzt erst richtig los. Die müssen da jetzt nochmal nachgreifen. Für euch als Leitung gibt es ja auch eine Form von Evaluation. Was steht dir denn die nächsten Tage bevor? Vielleicht kannst du das ja ein bisschen ausführen.
Ja, vor allem ist es ja dieses Besondere an diesem Format, dass wir haben 4 Tage im Jahr, wo alles passiert. So auch Instagram-Content, alles zuhauf und auf einmal, ab morgen ist es nicht mehr wirklich relevant, weil wir nach vorne schauen und dieses nach vorne schauen müssen wir natürlich vorbereiten. Also wenn wir von der Messe 25 sprechen, sprechen wir gleichzeitig von der Messe 26, 27, 28, weil natürlich schon zukünftige Sponsoren, potenzielle Partnergalerien etc. sich die Messe angeschaut haben, um zu schauen, ist das ein Produkt, mit dem wir uns identifizieren, ist das ein Standort, in den wir gerne reingehen müssen. Es gibt so ein Überangebot an Messen momentan weltweit. Warum noch eine weitere? Und ich glaube, dass die Spark dieses Jahr sehr gute Argumente dafür gesammelt hat, eine weitere zu sein im Programm vieler Galerien. Und das Feedback, was ich bisher gehört habe, war größtenteils positiv, aber das werde ich die nächsten Tage weiter eruieren. Aber es ist eben wichtig, jetzt nicht anzuhalten, sondern direkt durchzuziehen. Und dann nach der Art Basel im Juni ist dann eh erstmal Sommerpause. Da kann man dann mal ein bisschen durchschnaufen. Aber bis dahin muss eigentlich die größte Arbeit für 26 getan sein.
Und was sind das für Gründe, die ihr geliefert habt? Wird mal konkret. Warum braucht es noch eine weitere Messe mit der Spark?
Normalerweise, ich will mich gar nicht mit anderen Kunstmessen vergleichen, weil ich glaube, das Einfachste ist zu sagen, der Fokus liegt auf der Kunst. Und das erreichen wir durch das Konzept von ausschließlich Solopräsentationen in gleich großen Kurien. Also ganz egal, ob es ein Dokumentarkünstler ist oder eine junge Studentin im 4. Semester, die schon die Reife hat, auf so einer Veranstaltung teilzunehmen, bieten wir eine gleich große Bühne. Und das wird sowohl von Künstlern als auch von Galerien als auch vom Publikum und der Sammlerschaft honoriert. Und das hat sich jetzt bewährt. Und darauf werden wir weiter aufbauen.
Das wird für manche der Hörerinnen wahrscheinlich auch jetzt tatsächlich eine kleine Wiederholung gewesen sein. Ich habe mit den anderen Leuten, mit denen wir bisher gesprochen haben, auch immer mal wieder die Besonderheit dieser Messe zum Thema gemacht, analysiert. Und ich habe es dir auch privat sogar schon gesagt, dass ich am ersten Tag direkt an der Preview einen anderen Messeleiter getroffen habe, der also auch in der diverse Messen involviert ist und der ganz offen gesagt hat, er ist neidisch. Neidisch auf dieses Messeformat, das ihr hier habt.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich bin ja auch viel unterwegs und ich würde meine Position mit keiner anderen Messe tauschen. Also es ist schon, besonders auch der Kulturstandort Wien natürlich. Also es ist im Endeffekt das Gesamtpaket. Wir haben eine unglaublich schöne Halle, wir haben ein fantastisches Galerien- und Künstlerteilnehmerfeld, auch die Leute, also auch das internationale Publikum anzuziehen und ich habe noch kein, wenn ich unterwegs bin, das hört sich jetzt immer so furchtbar an, aber es sind halt London, Paris, Miami, solche Städte und wenn man den Leuten dort erzählt, so hey, ich mache eine Messe in Wien, haben sie vielleicht noch nicht von der Spark gehört, vielleicht schon, aber sagen so, hey, ich war lange nicht in Wien, ich liebe Wien, ich komme gerne. Also Wien ist so ein Selling Point und dann sind die Leute hier und sehen das Produkt und sagen, okay, wow, ich wäre schon happy gewesen mit einer schönen Oper und einmal die Albertina schauen, aber die Messe gibt noch meine Erfahrung, weil sowas in der Form noch nicht gesehen wurde. Und das ist eben das, worauf wir jetzt gerade aufbauen. Das ist jetzt meine zweite Ausgabe und ich glaube, die dritte wird das auch nochmal in der Hinsicht eine Schippe drauflegen oder eine Stufe höher anzusiedeln sein. Und ja, deswegen, du fragtest mich eben nach meinem Gefühl, ist es Vorfreude? Ja. Ich habe richtig Bock, jetzt die nächsten Jahre, wir sind kein Tanker, wir sind eher so ein Schnellboot. Wir sind ein fantastisches Team, spontan auch, können wir auf Unwegenheiten reagieren und die Möglichkeiten jetzt die nächsten Jahre sich eröffnen, damit anzugehen und sagen so, wir haben hier einen unfassbaren Schatz eigentlich, den man jetzt noch formen kann. Natürlich ist nicht alles perfekt, aber die Basis ist gelegt für eine sehr, sehr spannende Zukunft.
Ich finde es spannend. Also natürlich gibt es ein internationales Publikum, ist ja gar keine Frage. Ich habe von einigen allerdings auch gehört, also teilweise Galeristinnen und Galeristen, aber auch von Künstlerinnen und Künstlern, dass sie sagen, jetzt gar nicht negativ geframed, weil du gerade schon so geguckt hast, sondern sie meinten, es sind auch sehr, sehr viele Wienerinnen und Wiener, sehr viele Österreicherinnen da, die wiederum aber unfassbar treu sind. Die kommen immer wieder, die kaufen auch immer wieder und die sind einfach, ich sag mal, vielleicht auch eine Weise stolz auch auf das, was da hier in ihrer Stadt passiert. Ich weiß nicht, in einer Stadt wie Miami, eine Art Basel-Miami, ist natürlich viel internationales Publikum, aber ja auch ein bisschen randomisiert. Also
ja, absolut. Und das war, glaube ich, das schönste Kompliment, was ich in den letzten 4 Tagen erhalten habe. Also jetzt nicht dein, sondern ich zitiere jetzt eine Dame, die zu mir kam und sie sagt, die Spark sei die Messe, nach der sie sich immer gesehnt haben, also die Stadt Wien. Und das, wer sich ein bisschen mit dem ganzen Trubel auskennt, weiß, dass es nicht immer ganz einfach hier war. Und das ist auch, was wir fühlen. Also es ist auch und natürlich ist es auch ein Grund, für die internationale Galerie nach Wien zu kommen, um Wiener kennenzulernen. Also es ist natürlich interessant, bin in der Madrider Galerie im Verkauf, habe meine 2 Madrider Kunden, die auch hier sind. Man kommt ja natürlich dahin, um hier die auch sehr gebildete Sammlerschaft, das ist, was ich von vielen Galeristen höre, dass der Wiener Sammler einen hohen Grad an Bildung hat und sich sehr gut informiert. Also es ist das ein häufiges Prozedere, man kommt am Donnerstag zur Preview, am Freitag, dann verschwindet man, macht sein Research und kommt am Sonntag nochmal über die Messe, vielleicht mit jemandem in Begleitung, dessen Meinung man schätzt und vollzieht dann den Kauf. Also und das höre ich auch von Galeristen, die eben auch auf anderen Messen unterwegs sind und sagen so, dieses Impulse-Buying, sagen so, I want it, I need the status symbol, I buy it now, ich verhandle nicht, nehme es mit. Das passiert hier auch, aber nicht in dem Maße. Die Sammler lernen auch die Galeristen kennen. Ich merke das von Galerien, die wiederkommen, die merken, ja, jetzt im zweiten Jahr kommen die Leute, ihr wart letztes Jahr schon da, wir haben euch beobachtet das Jahr über, das ist eine Position, letztes Jahr hat mich angesprochen, dieses Jahr wieder, vielleicht kaufe ich jetzt schon was, vielleicht auch im nächsten Jahr. Ich habe ja vorher frei kuratiert und es war hier in Wien auch so, die Leute kamen, das ist erst beim 3., 4., bei der 5. Ausstellung, waren die, okay, es ist ernst gemeint, es ist eine Ernsthaftigkeit in einer Stadt mit Kultur von Weltformat, ist, glaube ich, die Ernsthaftigkeit sehr, sehr wichtig. Das sind ernsthafte Sammlungen, die hier sind, sind auch teilweise Thematiken historisch bedingt, die einfach ernsthaft behandelt werden müssen. Und Kunst wird hier nicht auf die leichte Schulter genommen. Es ist kein Entertainment, es ist Lebensinhalt. Wien ist eine Stadt von Weltformat, was die Kultur angeht. Und so sind eben auch die Besucher der stehenden Galerien gegenüber. Und das ist auch für die Galeristen natürlich eine spannende Erfahrung, weil es eben auch eine persönliche Beziehung ist und es über die bloße Transaktion hinausgeht.
Was ich heute auch beobachtet habe, das hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gestimmt, das war bei verschiedenen Ständen tatsächlich auch parallel zu beobachten. Da sind Besucherinnen, die da gerade in dem Moment da waren, also Messebesucherinnen, zu den Galeristinnen hingegangen. Teilweise, wenn ich gerade auch mit denen im Gespräch war und man sah, da ist eigentlich irgendwie was los gerade, da wird gerade eigentlich was besprochen. Und die sind rein in das Gespräch und haben gesagt, Entschuldigung, darf ich mal kurz fragen, was das hier soll, was das hier macht? Und es war wirklich ein sehr aktives Rückfragen, in wirklich interessiertes Rückfragen auch und auch ein kritisches Rückfragen. Also so, dass, wie du auch beschreibst, man sich da nicht irgendwas an die Backe quatschen lässt, sondern wirklich nachfragt, nachrecherchiert sogar im Zweifelsfall, wenn man ein Kaufinteresse hat. Und das hat mich auch begeistert, muss ich sagen. Also ein durchaus kritisches Publikum, was sich hier durch die Hallen bewegt. Kannst du uns vielleicht kurz ein bisschen historisch, sage ich mal, kontextualisieren? Ihr seid eine junge Messe. Du bist auch sehr jung. Du bist selber auch, ich sag mal, noch recht frisch in dieser Position. Wie ist denn überhaupt der Werdegang zwischen Spark, zwischen dir in diesen letzten Jahren bis zu diesem Punkt heute hier gekommen?
Also mein persönlicher Werdegang ist, dass ich Kunstgeschichte studiert habe und dann mich ästhetisch zu Hause gefühlt habe im Venedig des 16. Jahrhunderts und irgendwann gemerkt habe, die sind schon tot, die laufen mir nicht weg, ganz plakativ gesagt. Und die Aussicht, erstmal noch sehr lange an der Uni zu bleiben und dann in eine der wenigen begehrten Posten, die es gibt, in dieser als Altmeisterexperte in irgendeinem Auktionshaus oder in einem Museum reinzukommen, das schien mir, entsprach nicht meiner Vision des eigenen Lebens. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wende mich der zeitgenössischen Kunst zu und gerade dann der eigenen Generation. Das heißt, da war ich viel in Akademien unterwegs, habe geschaut, was gibt es dort zu sehen und habe dann gemerkt, dass meine eigene Kreativität eigentlich nicht vorhanden ist, sondern dass mein Talent ist, eine Bühne zu schaffen für Leute, die was zu sagen haben. Und ich habe immer gesagt, dass die Berufsbezeichnung Kurator ist jetzt glücklicherweise nicht geschätzt. Also war ich eines Tages Kurator. Und habe dann relativ für mich, man hinterfragt ja auch mal die eigene Praxis. Und mein Ansatz war immer, mein Job, den habe ich gut gemacht, wenn ich gar nicht auftauche. Wenn der Fokus voll und ganz auf der Kunst liegt, auf dem Künstler, auf dem, was er zu sagen hat. Die schlimmsten Ausstellungen, die ich gesehen habe, war, wenn der Kurator sich präsentieren wollte. Ich habe ja noch so eine raffinierte Idee und diesen Kniff und dieses kleine Gadget. Und deswegen, das war auch der Ansatz mit der Kunst, die mich dann immer beschäftigt hat, war um die Frage, wie viel kann ich weglassen und es wird immer noch als Kunst wahrgenommen. Und mein Vater hat mal zu mir gesagt, der kommt aus der Landschaftsarchitektur, das Schwierigste, was man gestalten kann, ist ein leerer Raum. Und das ist so der Überbau der eigenen Praxis. Und dann kam irgendwann die Spark ins Spiel und da trifft es eben genau auf das. Das sind die Einzelpräsentationen, eine Bühne schaffen für Künstlerinnen, die etwas zu sagen haben. Und wenn man es schafft, also meine Bestätigung sehe ich darin, wenn in diesen 90 Galerien jedes Jahr einige dabei sind, die vielleicht ihre internationale Messepräsenz feiern, einem Publikum, einem Fachpublikum vorgestellt werden, dass das positiv aufnimmt und dann die Karriere weiter befördert. Das ist eben das Wort Entdeckermesse fällt häufiger im Zusammenhang mit der Spark und dann eben nicht nur von Seiten des Publikums oder von Institutionen, sondern eben auch von Galerien. Dass Galerien, die aus den Vereinigten Staaten herkommen und dann eine junge Wiener Position entdecken und sagen, oh, fantastisch, nehme ich mit, zeig die auf einer anderen Messe in den USA oder in meiner Galerie. Das sind so die Momente, die dann auch eine Sinnhaftigkeit stiften, weil sonst ist es wirklich nur ein pures kommerzielles Produkt und dann kann man es wirklich nur an schwarzen Zahlen bemessen. Aber das ist, die Kunst kann man nicht in schwarzen Zahlen bemessen. Das ist die Kunst so viel mehr. Die Kunst ist, wenn hier jetzt ein Messebesucher, der vielleicht nicht das Budget hat, ein Bild zu kaufen, berührt wird von einem Künstler aus Ecuador, der hier ausstellt, den er sonst nie gesehen hätte. Das sind diese Momente, weswegen man in die Kunst gegangen ist. Und ich glaube, dass die Messe dort eine sehr, sehr gute Plattform ist, sich zu verwirklichen in der Hinsicht, weil dort so viel zusammenkommt. Es kommen die Galerien zusammen, die ja mit ihrer Rolle als Katalysator einer künstlerischen Karriere oder auch Schaffen von Möglichkeiten dabei sind die Besucher von institutioneller Seite, von der Sammlerseite, von ein ganz normaler kunstinteressierter Mensch, vielleicht jemand, der zum ersten Mal auf eine Kunstmesse geht, von den Künstlern, die eine Möglichkeit bekommen, sich zu präsentieren. Es kommt so viel zusammen an diesem Knotenpunkt Messe, dass man dort unglaublich viel bewirken kann in jeglicher Hinsicht. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr froh um meinen Alltag eigentlich, weil es ist kein Job, es ist wirklich eine Berufung. Es klingt jetzt irgendwie vielleicht ein Stück pathetisch, wenn man das ist so wie so ein Baumarkt, diese Postkarten. Das ist da gibt es ja immer diese schlauen Sprüche, aber es ist tatsächlich so, dass diese Spark ist für mich wirklich eine Erfüllung und ich glaube, sieht man auch im gesamten Team und auch bei den teilnehmenden Galerien, die das machen aus einer Überzeugung, an das Konzept, zum Beispiel, keine Ahnung, Walter Storms, die Galerie aus München hat ja ein sehr etabliertes Programm, entscheidet sich aber dazu, dieses Jahr Laura Killer, eine fantastische Studentin zu zeigen, die, glaube ich, erst in ein, zwei Jahren den Abschluss macht und sensationelles Feedback. Gegenüber war Gregor Schneider, Biennale Goldener Löwe 2001, Deutscher Pavillon und es fiel nicht negativ auf, dass dort auf einmal eine junge Position daneben ist, sondern sie hat sich diesen Raum genommen, sie hat ihn mit ihrem Narrativ besetzt und es war, man kann nie Dinge vergleichen, aber es war genauso gut. Wenn man, also von der ästhetischen Erfahrung und von dem geistigen Überbau, es war einfach, und das sind diese Momente, wo einem dann das Herz aufgeht und sagt, okay, die Kunst, ihr wird ja manchmal ein bisschen zu viel zugemutet, was auch Gesellschaftskritik und Veränderung von Wahrnehmung betrifft, aber wenn man in der Kunstwelt sich bewegt und diese Momente schaffen kann und die Spark diese Momente ermöglicht und den Besuchern bereithält, dann glaube ich, hat diese Messe auch durchaus ihren Fixplatz im internationalen Messekalender verdient.
Ich würde in diesen Alltag gerne noch mal ein bisschen weiter reingehen, den du auch gerade schon ein paar Mal angeschnitten hast. Man kann sich natürlich unter Kurator ja dann doch immerhin ein bisschen was vorstellen. Gerade im Messekontext muss ja auch so eine Booth kuratiert werden. Das ist ja jetzt nicht dein Job. Du stehst ja jetzt nicht hier und sagst, was in alle einzelnen Booths reinkommt, sondern du bist sozusagen dann die Makroebene darüber. Du kuratierst das Gesamtprogramm als künstlerischer Leiter, welche Galerien daherkommen. Das Programm auch, also Programmkuration heißt dann wiederum, was zeigt man zum Beispiel für Talks, was hat man für Panels, was wird dann noch vielleicht an Performances gezeigt. Was ist da dein Ansatz? Beziehungsweise wie kann man sich da auch dann wirklich deinen Alltag vorstellen, wie sich das dynamisch immer weiterentwickelt?
Ja, das Wort Alltag ist völlig unzutreffend, weil es gibt keine, also geregelte Alltage zum Beispiel. Natürlich ist die Basis immer das Büro und das Team und der Austausch, aber eine Kunstmesse lebt ja auch davon, dass sie spannend bleibt. Also zum Beispiel, es gibt diverse Messen, da weiß man immer, wenn ich zu Stand E7 hingehe, ist da Galerie XY. Bei uns ist es schon so, dass man jedes Jahr ist so zusammenkuratiert, wie es auch von den einzelnen Positionen zusammenpasst. Also und dementsprechend ist, wie gesagt, der Fokus auf der Kunst und deswegen in meinem Alltag ist es, eine möglichst spannende Messe zusammenzustellen. Und das funktioniert aber nur über Reisen, über Sachen anschauen. Und es kommt ja, und das ist ja auch dann manchmal ganz banal. Man sagt, okay, es gibt eine fantastische Position in Vilnius, die möchte ich unbedingt auf der Messe zeigen. Die Galerie aus Vilnius möchte aber nicht kommen, weil sie natürlich trotzdem Standpreis, Reisekosten, Hotel. Das ist für mich nicht wirtschaftlich interessant. Dann sagt man, okay, ich möchte die Position aber trotzdem gerne haben. Gibt es Möglichkeiten? Gibt es Kulturinstitute, die so etwas fördern? Hat der Künstler vielleicht eine andere Galerie? Also man versucht immer Mittel und Wege zu finden, dass eben die Positionen, die gezeigt werden sollten, gezeigt werden. Ansonsten ist man im selben Gemischtwarenladen, wie es bei vielen anderen Messen ist. Also okay, man hat die Hotseller, man hat die Standardwerke und damit ja, tut man keinem Gefallen und sich auch selber nicht weh, weil im Endeffekt kauft doch jemand, aber um spannend zu halten, muss man auch Sachen entdecken. Und das ist die größte Herausforderung, dass man trotz des Alltages, es gibt ja auch sehr viel Admin-Stuff, den man einfach bewältigen muss, dass man trotzdem noch die Energie hat, auf Entdeckungsreise zu gehen. Und das passiert eben nicht auf der Art Basel, sondern es passiert in den Akademien, es passiert in den Offspaces, es passiert in den kleineren Galerien, die einen fantastischen Beitrag dazu leisten, dass die Kunstszene so vielfältig bleibt, wie sie ist. Und dass man die dann eben auch abholt, dass wir als Messe uns dann auch leisten können, sagen, durch unsere Sponsoren können wir euch vielleicht mal als junge Galerie noch weiter unterstützen, haben wir ein spezielles Programm, wo sagt, weil natürlich ist es ein Unterschied, ob du ein Werk um 100.000 Euro verkaufst und da deinen Schnitt machst oder ob du Werke um 2.000 Euro verkaufst. Da muss man auch schauen, dass man da den Galerien gegenüber fair ist. Man muss, ja, und es gibt auch Kunst, die ist vielleicht einfach nicht unbedingt verkäuflich, hat aber was zu sagen. Da muss man schauen, wie kriegt man das unter, dass das Expectation Management, dass das nicht die Galerie kommt und sagt, ja, ich habe jetzt aber erwartet, ich verkaufe hier alles, geht aber mit quasi leeren Taschen nach Hause. Der Künstler freut sich über eine fantastische Präsentation. Da muss man immer schauen, dass man wirklich alle abholt. Und ich glaube, das gelingt uns sehr, sehr gut. Und da muss man aber auch wirklich bei 90 Galerien mit jeder Galerie sprechen, mit jedem Künstler sprechen Und allein diese Menge an Teilnehmern zeigt ja schon, wie viel Kommunikation ist, wie, glaube ich, in vielen Lebensbereichen dann der Schlüssel, Entdecken und Kommunikation, wenn man es mal runterbrechen möchte.
Und für diejenigen, die jetzt sich selber nicht im, sag ich mal, Messebetrieb tätig sind und nicht unbedingt so eine Vorstellung davon haben, auch wie es hinter den Kulissen abläuft, muss man sich vorstellen, bist du mehr am Hinterherrennen und sozusagen fragen, wer noch alles kommen will, oder liegt das Verhältnis mehr auf der Seite, Leute ablehnen, weil da so viele Bewerbungen reinkommen von Galerien? Wo liegt die Wahrheit?
Wir haben ja die wahnsinnig angenehme Herangehensweise, dass wir auf Einladung funktionieren. Das heißt, wir gehen proaktiv auf die Galerien zu und fragen sie, ob sie Interesse hätten, an der Messe teilzunehmen. Und dadurch ist dieses ganze Bewerbungsverfahren relativ überschaubar. Mit dem Kuratorenboard geht man die Liste durch und ja, dann werden Galerien eingeladen. Wenn sie zusagen, sind sie dabei. Wenn nicht, ist die Liste länger.
Und ihr habt auch einen, ich würde sagen, thematischen Fokus dieses Jahr gehabt. Also abseits von der Tatsache, dass ihr natürlich konzeptuell die Einzelpräsentation macht, hattet ihr, zumindest war mein Eindruck so, auch auffällig viel Medienkunst da. Täuscht mich das oder bin ich auf die Fährte gekommen?
Also, wenn ich die Galeristin Anke Kultis aus London zitieren darf, sie behauptet, sie sei die Messe mit dem höchsten Anteil an digitaler Kunst. Müsste ich nochmal recherchieren, aber es klingt zumindest gut. Und dann, wir versuchen natürlich nicht nur allen Künstlern dieselbe Plattform zu bieten, sondern auch allen Medien, die in der zeichnischen Kunst vorkommen, also von klassischer Malerei über Fotografie, über Bildhauerei, aber eben auch die neuen Medien, digitale Kunst, die immer mehr in den Fokus rücken. Allein durch die ganz banale Tatsache, wenn ich mir ein Ölgemälde anschaue, was vor 3 Monaten gemalt wurde, kann ich ja nicht mehr sicher sein, ist der Entwurf AI-generated oder ist tatsächlich klassisch Genius-Künstler, hat das entworfen. Und das sind eben Fragen, die vielleicht ein bisschen unromantisch sind teilweise, die Menschen auch manchmal ignorieren, weil es einfach die Künstler haben jetzt ja seit 400 Jahren daran gearbeitet, als Genius und der Künstler als Schöpfer auf Erden gesehen zu werden. Das ist natürlich unbequem zu sagen, okay, eine AI kann das auch. Und deswegen merkt man das aber auch, wir sind gerade an einer gewissen Wegegabelung. Ich merke, dass das allein die Aufmerksamkeit für digitale Kunst extrem hoch ist. Ich finde es auch hochspannend, also weil es einfach neu ist. Ich glaube, also es könnte wahrscheinlich vergleichbar mit der Erfindung der Fotografie. Es ist jetzt auf einmal da und die Kunst muss sich damit auseinandersetzen. Und dann wiederum die Hinwendung zu traditionellen Techniken und Materialitäten, wo du sagst, eine AI kann jetzt nicht Keramik brennen oder eine AI kann den Stein nicht behauen, wo dann auf einmal wieder tatsächlich das Handwerkliche im Fokus steht, was ja lange Zeit etwa als Craftsmanship ein bisschen belächelt wurde, kriegt jetzt auf einmal eine sehr erhöhte Aufmerksamkeit. Und die KI-Kunst, also ich persönlich finde es hochspannend, auch die angesprochene Anke Kultis hatte eine fantastische Präsentation von Jonas Lunti auf der Messe, wo es um Live-Generative AI geht, von einer, unter anderem einer Büromitarbeiterin, die den Alltag wiedergibt. Es ist, Leute waren fasziniert, sei es, weil sie Unverständnis, Neugier, Zustimmung, alles mit dabei und dafür ist Kunst ja da, zum Gedankenaustausch, zum Anregen, zum Provozieren vielleicht auch, und aber nicht provozieren auf eine plumpe Art und Weise, sondern provozieren auch so, hey, es passiert gerade was mit der Welt und die Kunst spiegelt das wider. Die Digitalisierung betrifft uns, glaube ich, alle und zum Guten wie zum Schlechten. Und die Kunst ist ein Teil der Gesellschaft und hat auch dann auch den Auftrag, das wiederzugeben. Und als meine ersten Berührungen mit der digitalen Kunst war es halt dieses Moment, dass ganz banal die physikalischen Gesetzmäßigkeiten ausgehebelt werden können und man auch Skulpturen im virtuellen Raum bauen kann, die mit der realen Welt überhaupt nicht übereinstimmen. Das heißt, andere Ästhetik, andere Gewichtung, andere Statiken. Und das wäre erstmal spannend, aber da haben wir es natürlich schon weit, weit von weiterentwickelt, wo es dann um ganz andere Thematiken geht. Aber es ist immer, neu ist immer erstmal spannend, aber neu muss auch überzeugen, um spannend zu bleiben. Und ich glaube, dass wir es hier auf der Messe geschaffen haben, überzeugende Momente zu schaffen in der Hinsicht. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht in der Hinsicht.
Glaubst du denn, oder was heißt Glauben, das ist ja keine Glaubensfrage, sondern das ist ja für dich vor allem eher eine Wissensfrage, ist das damit begründbar, dass ihr einfach ein junges Team seid, dass ihr, so wie du auch schon explizit gesagt hast, zeitgenössische Kunst kuratiert und deswegen einfach auch inmitten dieser Medienwelt seid und euch deswegen damit auch ganz natürlich, ganz organisch eigentlich hier diese Offenheit dem gegenüber habt? Oder ist das wirklich konzeptuell gesetzt gewesen, dass ihr gesagt habt, wir wollen wirklich auch Medienkunst hier fördern oder verstärkt ausstellen?
Ja, ich glaube, es hauptsächlich liegt es daran, dass wir bei der Spark mit den Solopräsentationen quasi ja 90 Einzelausstellungen haben, wo sich die Künstler bewusst darauf vorbereiten und die meisten Werke, die für die Messe entstehen. Und viele Arbeiten junger Künstler, die gerade arbeiten, beschäftigen sich einfach mit der Thematik oder mit der Schnittstelle. Andreas Greiner, wo du sagst, es kommt eine Formsprache, die ästhetisch ansprechend ist, zusammen mit Wissenschaft, mit Kunst. Das sind halt so Momente, die unglaublich spannend sind, wenn es eben nicht nur Kunst oder nur Wissenschaft oder nur Technik ist, sondern sagst du, nein, es bündelt sich und ist auf einem hohen Niveau in allen drei Boxen. Das sind diese Momente, wo natürlich dann auch die digitale Kunst ihre Momente hat. Es gibt genauso viel unsinnige digitale Kunst, wie es unsinnige Malerei gibt. Aber unser Job ist es eben, die Highlights rauszufiltern oder das Potenzial rauszufiltern und zu sagen, hey, das ist eine Position, die beschreitet gerade einen spannenden Weg. Wir sind vielleicht der dritte Schritt von 1000, aber wir sind ein Schritt in die richtige Richtung und wir geben gerne eine kleine Starthilfe, um diese Schritte größer werden zu lassen und weiter in die richtige Richtung zu lenken. Und das ist so die Essenz der Kuration.
Ich finde auch spannend, deine Beobachtung, die du gerade noch genannt hast, die ich übrigens, also die eine Seite, die ich auf jeden Fall auch sofort unterschreiben würde, dass die Malerei, aber auch die Bildhauerei gerade nochmal eine Renaissance erfahren in so archaischen Geschichten, also figurative Malerei stark zurückgekehrt ist, Keramik eben auch als Material, als Medium nochmal eine große Hochphase erlebt hat. Das habe ich sogar auch vor anderthalb Jahren schon mal so Texte drüber geschrieben, bei Recherchen über verschiedene Universitäten, dort bei Rundgängen und Studierenden, sage ich mal, Trends, einen Trendreport meinetwegen gemacht. Und dann hast du aber gerade sehr präzise herausgestellt, wie ich finde, dass aber die digitale Kunst wiederum ein sehr hohes Verbleibemaß auch hat. Also dass die Leute sich mehr verstärkt damit auseinandersetzen, auch lange bei den Medienkunstwerken verbleiben, ob das eben Videoarbeiten sind, die man sich dann länger anschaut, oder ob das tatsächlich AR, XR, VR-Umgebungen sind, wo man einfach auch erkunden kann lange. Ja? Das ist ja wirklich im Prinzip eine Welt, in die du reintauchst und die dann für dich viel interaktiver ist, ohne dass du dir Sorgen machen brauchst, was kaputt zu machen. Was ja wiederum, ich sag mal, die klassische, die traditionelle Kunst immer auch so ein bisschen, zumindest als heiklen Nebenfaktor hatte. Würdest du das unterschreiben? Ist das so eine Parallele, die da stattfindet?
Bedingt. Also generell ist, wenn wir jetzt mal zwischen Malerei und digitaler Kunst, also wirklich Malerei sprechen, ist Malerei eigentlich immer ein Fenster in eine andere Realität. Und die VR passiert dann klassisch im Kopf und man geht auf Gedankenreise und auf Entdeckungsreise im eigenen Hirn. So wird einem das von der VR vielleicht abgenommen und ist dann im klassischen Sinn vielleicht spannender, weil individueller und persönlicher. Bei der VR kannst du entdecken, was die VR dir vorgibt oder was dort ist an Code und an Content. Wenn du auf eine Malerei schaust, bist du frei in deiner Assoziation und kannst selber dann auf Entdeckungsreise gehen in deinem eigenen Universum.
Ich habe mich auch noch gefragt, und das ist ja wiederum ein eine Ambivalenz, die es auszuhalten gilt in der Welt, in der Kunstwelt vor allem. Wir bewegen uns natürlich in einem Raum, der sozusagen auch eine gewisse moralische Erhabenheit für sich beansprucht, auch eine gewisse Progressivität. Ja, es wird auch in der Kunst, werden viele Themen verarbeitet, die natürlich unfassbar wichtig sind, wie zum Beispiel Ökologie, das hat Andreas Greiner gerade angesprochen, er wird sogar als ökologischer Künstler ausgewiesen. Ich habe ihn selber auch darauf angesprochen tatsächlich, weil natürlich da, spätestens wenn sich das Ganze an den Kunstmarkt herannimmt, entsteht eine Reibung. Und da haben wir dann sozusagen eine Reibung von, wir wollen ja auf der einen Seite ökologische Kunst machen und auch mit Kunst auch für Ökologie sensibilisieren. Diese Kunst muss dann aber über verschiedene Kontinente hin und her geflogen und hin und her gefahren werden, um da ausgestellt zu werden und dann vielleicht auch noch zum nächsten Sammler oder zur nächsten Sammlerin auf dem nächsten Kontinent. Ich hatte auch den Eindruck, dass Medienkunst wiederum das Potenzial hat, das so ein bisschen abzufedern. Also weil jetzt ganz doof gesagt, ne, ganz plump, einen Bildschirm, den kann ich auch hier holen und kann einfach den USB-Stick dran klippen und habe halt trotzdem ein gutes künstlerisches Werk, was dann eben nicht unbedingt einen großen Transportaufwand hat beispielsweise oder einen großen CO2-Abdruck produziert. Wie lebst du mit dieser Ambivalenz?
Ich meine, wir beschäftigen uns natürlich auch ganz bewusst damit. Wir haben bei ein Herausstellungsmerkmal der Spark war auch immer der weite Raum, den wir zur Verfügung haben, und wie nutzt man diesen Raum? Natürlich bieten sich großformatige Skulpturen an. Es zeigt sich aber, es ist nicht nachhaltig, eine Riesenskulptur von New York herzuschiffen für 4 Tage und dann wieder zurück. Und deswegen war das auch ganz bewusst der Schritt in die digitale Richtung. Letztes Jahr hatten wir einen 8-Meter-Screen mit Refik Anadol. Das war seine Österreich-Premiere. Das war natürlich erstmal so ein Auftakt. Und dann gesagt, okay, die Resonanz ist fantastisch, gehen wir doch weiter. Das haben wir dann dieses Jahr fortgeführt mit einem nicht ganz so großen Screen, aber immer doch 2,5 mal 2,5 Meter mit einer fantastischen interaktiven Aktion in Parallels von Marc DaCosta und Matthew Niederhauser. Unlängst mit dem Lumenpreis für beste interaktive AI ausgezeichnet, wo alle paar Sekunden eine Kamera ein Bild aufnimmt und das in einer AI einspeist, die aus der Kunstgeschichte dieses Bild aus der unmittelbaren Umgebung in ein neues Bild transformiert und dann eben die Frage des Machine Learning Blicks auf die Welt aufwirft, weil es natürlich, das ist eben die große Frage, was ist Kunst? Kommt dann wieder dahin, wenn wir sagen, du bist Künstler, stößt auf byzantinische Mosaiken, sagt, finde ich richtig gut, da meine ich, werde jetzt mich die nächsten 5 Jahre nur mit byzantinischen Mosaiken auseinandersetzen und werde dann das in einen zeitgenössischen Kontext heben. Die AI wird alles, was jemals zu byzantinischen Mosaiken publiziert wird und im Internet irgendwie verfügbar ist, jetzt lernen und nimmt noch 7 andere Epochen dazu und generiert dann was Neues. Und das ist dann eben die Frage. So, was ist der Mensch? Wo kommt die Inspiration her? Es ist immer wieder überraschend. Alles hat es schon mal gegeben vom Gefühl. Also es ist so ernüchternd teilweise, wenn man sagt, ich habe was Neues geschaffen, und gehst du irgendwie. Mein Erlebnis war, ich im Topkapi-Palast in Istanbul, eines der schönsten Gebäude der Welt, und sehe da Mosaike, komisch, dass ich da Mosaike gekommen, aber und war so, fuck, genau das habe ich gerade in einer zeitgenössischen Galerie in Berlin gesehen, genau das exakt selbe Muster, und war so, boah, radikal reduziert, geile Farbenkombi, let's go. Und also, nein, es ist alles repetitiv. Es ist wie ein fucking Alphabet. Es gibt 26 Buchstaben und man stellt die neu zusammen. Und das anders macht die KI ja auch nicht.
Oder wie Karl Jaspers gesagt hat, es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
Das ist eben auch dann wiederum das Aufregende an der zeitgenössischen Kunst. Wenn es dann mal passiert, dass etwas kreiert wird, was man so noch nicht gesehen hat oder was einen anstößt oder einen so abholt oder eben auch etwas nur reinterpretiert und sagst, okay, wow, das ist einfach ein zeitgenössischer Ansatz auf ein sehr, sehr altes Thema, was ich so noch nicht gesehen habe und mich komplett abholt. Das sind ja die spannenden Fragen. Also mit dem Material arbeiten, was diese tausende von Jahre Weltgeschichte uns schon zur Verfügung gestellt haben, ist ja auch eine unglaublich spannende Aufgabe. Und das war eben diese Brücke von der KI zum Künstler, wo wir beide haben Bibliotheken oder das Internet zur Verfügung. Und was machen sie im Endeffekt daraus? Und ich glaube, das ist dann, was am Ende bewertet wird. Erweckt es an Emotionen beim Betrachter oder nicht? Darauf kommt es im Endeffekt drauf an.
Ich finde es auch einen sehr versöhnlichen Ansatz, muss ich sagen, für Kunstgeschichte und zeitgenössische Kunst. Also, weil sonst werden die Seiten immer so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Man sagt so, ja, die Kunsthistorikerin, ja, die wühlen da in der Geschichte und graben da sozusagen immer nach dem. Und die zeitgenössische Kunst liefert sich überhaupt gar nicht die Auseinandersetzung damit aus, sondern macht einfach ihr Ding. Aber eigentlich, ja, es ist ja die Brücke, die das Ganze herstellt. Zeitgenössische Kunst ist eben genauso auf dem aufbauend, was historisch passiert ist, wie sie aus dem zitiert, zerrt und daraus dann wiederum was Neues erschafft oder nochmal einen neuen Blickwinkel darauf erschafft. Und die Geschichte ist eben ja das Fundament, auf dem alles baut. Das macht total Sinn. Um die Gegenwart zu verstehen, muss man die Geschichte gelernt haben. Ja.
Absolut. Aber also eben nur ein konkretes Beispiel wieder hier von der Messe. Wir sind ja immer noch hier in der Halle. Es ist eine in Wien lebende russische Künstlerin Vera Klementjeva, die sich mit russischen orthodoxen Ikonen beschäftigt und quasi von der Formensprache das kombiniert, was man als gemeinhin russische Kunst versteht, einmal 2000 Jahre Ikonengeschichte und Kasimir Malevich Schwarzes Quadrat. Es ist eine absolut reduzierte Formsprache, aber mit den alten Techniken, mit den Ikonenbrettern. Ursprünglich bekamen sie die aus der Ukraine, jetzt ist es aufgrund der deutschen Situation nicht mehr möglich. Es werden in Italien handgefertigt, dann werden die mit einem Poliment bestrichen, Schicht auf Schicht auf Schicht, dann wird das poliert, dann kommt ein Hasenhautleim drauf, dann ist das Blattgold, dann die Pigmente, die Farbe, also holt sie, glaube ich, aus Florenz, wie Secchi Pigmenti seit 1513 gibt es den Laden oder so. Und das steckt so viel Tradition drin, aber dann ist so eine radikal minimalistische, zeitgenössische Interpretation auch des großen menschlichen Themas des Glaubens, zu sagen, hey, ich bete jetzt nicht den heiligen XY in seinen Leidens- und Lebensweg an, sondern die Lehre und reflektiere mich darin und frage mich, wer bin ich eigentlich im Verhältnis zur Welt und zum Universum, und dann nicht mehr so sehr erzähle mir nicht, was ich glauben soll, sondern das Hinterfragen der eigenen Spiritualität. Und das ist dann eben auch wieder die Kunst, fußend in dieser Tradition, die dann die Tür öffnet für etwas Neues. Und da, das sind eben diese Momente, die dann eben auch auf einer kommerziellen Kunstmesse funktionieren können.
Ich habe zwei noch abschließende, vielleicht im Ansatz ein bisschen platitüde Fragen, aber so ganz gut, glaube ich, zum Beenden des Ganzen, zum Abrunden. Zum einen interessiert mich natürlich, was für dich persönlich ein wichtiges Learning aus dieser Messe gewesen ist, wo du jetzt schon weißt, das werde ich implementieren oder darauf werde ich besonders achten jetzt für die 2026er Version.
Shuttle Service optimieren. Ticketing, absoluter, also technische Lösung, also da bitte mehr Digitalisierung, absoluter Nightmare, aber es ist so.
Dann ist es sowas, ja.
Aber es ist sowas Banales. Im Endeffekt eh alles gut gelaufen, aber wir sind so schon nah am Optimum, dass man jetzt wirklich nach dem Hahn der Suppe suchen muss, um da noch irgendwie was mitzunehmen. Aber natürlich gibt es immer ein Learning, es gibt immer auch Feedback von den Galeristen. Was wünscht ihr euch? Also manchmal sind es Kleinigkeiten. Wie kann man noch die Interaktion mit der Sammlerschaft vor Ort verbessern? Wie viel VIP-Programm herum braucht es? Welche Institutionen kann man vielleicht noch mit vor Ort mit stärker einbinden? Wie kann man sich noch mit der Stadt stärker verbinden, zu sagen, wir haben eben diese kulturellen Angebote. Jetzt hat gerade in der Albertina Jenny Seville die Ausstellung eröffnet. Das hat natürlich eine fantastische Kooperation, wo dann auf einmal auch wieder noch da ein großes Interesse, weil man solche Sachen noch besser timen kann, dass man sich noch stärker mit der Stadt verwurzelt. Wir haben die Stadt Wien die letzten Jahre sehr, sehr gut repräsentiert international, dass man da noch ein Interesse hat, das noch weiter zu vertiefen. Das sind so Gedanken, dass man eben den Standortvorteil Wien noch weiter intensiviert und international in die Welt hinausträgt.
Und was war dein persönlicher schönster Messemoment, an den du noch in den nächsten Nächten träumen wirst, aufwachen wirst mit einem Lächeln auf dem Gesicht? Ich verkitsche es nicht mal zu sehr, aber was war so dein schönster, was war dein Messe-Highlight, dein persönliches?
Natürlich dieses Kämmerchen zu entdecken. Es ist gerade wahnsinnig, wahnsinnig zen. Also, aber in der Messe selber es gibt gerade wirklich so viele in meinem Kopf und das ist ja das auch ein weiterer Grund, warum es Kunst gibt, weil die Kunst da beginnt, wo die Sprache versagt. Also ich könnte jetzt einige Kunstwerke herzeigen, wir sagen so, allein deswegen hat sich dieses Jahr Arbeit gelohnt, dass man mit diesen Arbeiten konfrontiert wird. Aber im Endeffekt sind es dann doch wieder die Begegnung und das positive Feedback von den Tausenden von Menschen, die aus der Halle strömen und sagen so, wow, war richtig, richtig geil.
Das war ja auch witzig, ne? Gerade als wir sozusagen zusammen durch die Halle gelaufen sind, hier auf dem Weg zum Kämmerchen, war ja genau das auch einmal ein Feedback sozusagen, als es hieß, ja, im Prinzip das Schönste war jetzt gar nicht unbedingt die Verkäufe hier, das war nebenbei, aber die Gespräche, das war eigentlich viel schöner. Und das ist auch immer spannend, das dann nochmal so ganz klar auch artikuliert zu bekommen und auch nochmal zu hören, dass es eigentlich nicht immer nur um Markt, Markt, Markt geht auf einer Messe, sondern eigentlich am Ende trotzdem die Kunst im Mittelpunkt steht. Und die Begegnung um die Kunst herum.
Absolut. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, einen ganz lieben Dank. Und ich denke und ich hoffe, dass wir uns nicht nur nächstes Jahr wiedersehen, sondern auch zwischendurch und danach.
Oder gleich unten an der Bar noch auf ein letztes Getränk.
Weil jetzt wird es privat. Jetzt wird es privat. Wir schalten ab und verabschieden uns. Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Und damit ein zelebrierendes Ende der Spark Art Fair 2025.
Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte und ich freue mich schon sehr aufs Wiedersehen. Wie du sagst, wahrscheinlich im Mecklenburg-Brandenburg?
Brandenburg.
Brandenburg. Ja.
Freu mich. Das ist ein anderes Thema fürs nächste Mal.
Fürs nächste Mal. Gerne jederzeit wieder. Bussi Baba.